Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Chill mal kurz Podcast-Folge. Ich bin der JP, moin.
Ich bin der Flo, Hallöchen, und wir haben heute mal wieder einen Gast, den Uwe. Hi Uwe, stell dich mal vor.
Grüßt euch, hier ist der Uwe, ja.
Moin. Und auch heute wieder, ich sag mal, ein Thema, wo wir, ich glaube, schon relativ häufig mal drüber gesprochen haben. Es wurde nie so ein eigenes Thema, hat aber in Flo und meinem Leben einen großen Raum und in Uwes auch. Es geht um Wandern, eine Philosophie. Und total spannend. Uwe, wenn ich das jetzt einfach, ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum. Was bedeutet für dich Wandern?
Was bedeutet für mich Wandern? Wandern ist Freiheit einfach. Nach draußen gehen, die Natur genießen, neue Gebiete erkunden und wie gesagt, alles, was man zu Fuß erreicht, wie gesagt, das ist einfach schöner zu erleben als mit dem Auto. Da fährt man nur kurz vorbei. Man kann also anhalten, kann die Umwelt genießen und die Landschaftsbilder genießen und auch, sagen wir mal, Kulturdenkmäler sich anschauen. All das kann man beim Wandern alles erleben, ne?
Ja, das fühle ich sehr. Ich höre, Wandern ist ja auch in der Form irgendwie Meditation, wenn man so will.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, man kann auch die Ruhe genießen, wenn man mal ein bisschen Stress hat oder Probleme hat, kann man durch den Wald laufen. Das gibt so viel. Auch diese ätherischen Öle, wo die Bäume abstoßen, sollen ja auf den Kreislauf und auf die Psyche wirken. Sehr beruhigend.
Ach
Wie
was.
gesagt, man fühlt sich auch wirklich dann topfit, wenn man dann, wie gesagt, mal so 2, 3 Stunden durch den Wald gelaufen ist und kann dann richtig runterfahren von dem Alltagsstress noch.
Das ist jetzt sehr interessant, weil darüber habe ich wirklich noch nie nachgedacht, dass die ätherischen Öle oder wie auch immer der Wald um einen herum da irgendwie eine Wirkung haben könnte. Also es ist schon auf jeden Fall schon ein sehr interessanter Aspekt, jetzt gerade schon am Anfang des Gesprächs.
Das habe ich
JP
auch
hat
noch
es
nie
gerade schon
gehört.
gesagt. Ja, mega spannend jetzt gerade schon. Jetzt kommt echt
Man riecht auch ja
Folie.
das Harz, man riecht ab von den Bäumen das Harz im Sommer. Und wie gesagt, das soll auch sehr beruhigend dann auf die Psyche wirken.
Muss man mal drauf achten
Ja,
das nächste
also,
Mal.
ganz, also ich sag mal so, im Unterbewussten war mir das schon in irgendeiner Form klar. Also ich habe schon im, also ich sag mal, es war, ich wusste jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht in diesem Sinne gesehen, sondern also ich, diesen Geruch des Waldes ist halt etwas, wo ich sage, das gehört zu, mit zu meinen Lieblingsgerüchen. Ja, ich liebe es einfach, ja, da auch tief durchzuatmen und dann hast du da unterschiedliche, je nach Wald auch unterschiedliche Gerüche und das ist schon was ganz Tolles, aber dass das jetzt in der Form natürlich nochmal eine Wirkung hat, ist natürlich spannend. Aber du wanderst ja nicht einfach nur so, ich sag mal, jetzt hobbymäßig, wie der Flo und ich das tun. Du machst da ja noch ein bisschen mehr.
Genau, ich mache ein bisschen mehr. Ich bin ja auch in der Wanderakademie angestellt beim Bayerischen Wanderverband und mache da die Ausbildung für die Wanderführer, für die DWV-Wanderführer, das heißt Deutscher Wanderverband, zertifizierte Wanderführer und auch
Skandal.
noch zertifizierte Natur- und Landschaftsführer. Das alles in einem Kurs und haben dann 2 Titel. Das heißt, ich mache, wie gesagt, die Ausbildung für diese Leute mit den Inhalten, sage ich mal, Kursinhalten. Werden sich jetzt viele fragen, was ist eigentlich ein DWV-Wanderführer?
Ja, das hätte ich jetzt auch
Ja,
gefragt, so nochmal.
auf jeden
Ja,
Fall. Wanderführer ist eine Zertifizierung, das heißt, nach dem deutschen Lehrplan des Deutschen Wanderverbandes werden da Leute ausgebildet. Der Lehrplan ist ungefähr 80 Stunden und beinhaltet, entweder macht man das zweimal eine Woche oder an 4 Wochenenden kann man das überlegen. Die Inhalte sind zum Beispiel Orientierung, Karte, Kunde, Walderlebnis, Recht, Verkehrsrecht ist mit dabei, was alle beachten müssen, wenn sie eine Gruppe führen müssen. Dann ist Wetterkunde mit dabei, dann ist zum Beispiel Pressearbeit mit dabei, wie erstelle ich einen Pressebericht.
Interessant, ist aber sehr
Spannend.
weitläufig, ne? Also
Ja,
geht
genau,
gar
ist sehr
nicht in die
weitläufig. Die
Jugend.
ganze Ausbildung ist auch Waldpädagogik mit dabei. Das, also Waldspiele, was kann man mit Kindern in der Natur tun? Wie interessant kann man das auch machen für Familien, weil ja jeder Naturschutz ist ja eben sehr hoch angesehen. Und einfach das auch zu vermitteln, was im Wald eigentlich alles, oder was der Wald alles hergibt. Deswegen werden auch in der Ausbildung da Schwerpunkte gesetzt.
Hast du in dem Zusammenhang mal was von dem Begriff Waldbaden gehört auch?
Auch Waldbaden, genau, das ist einfach, sich mit dem Wald zu identifizieren. Da legt man sich auch mal ins Laub und hört und genießt die Stille und lässt es auf sich einwirken. Ne?
Ja, das ist total spannend und auch irgendwie irre. Ja, das, also für
Ja.
mich ist das so richtig typisch deutsch. Wir haben sogar fürs Wandern eine eigene Ausbildung.
Ja.
Aber es ist ja auch in irgendeiner Form sinnvoll. Also jetzt nochmal, also jetzt von meinem Verständnis, wann macht man denn so eine Ausbildung, beziehungsweise wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, das mache ich jetzt?
Erstmal gibt es eine Sicherheit. Also ich wollte die Ausbildung, weil ich ja auch Gruppen führe. Ne? Ich habe ja auch eine Ortsgruppe oder bin in einer Ortsgruppe. oder führe auch zum Beispiel für den Spessartbund oder für den Bayerischen Wanderverband Touren. Und da einfach die Sicherheit zu haben, mache ich das alles richtig, ne? Was muss ich beachten? Was muss ich beachten, wenn ich mit einer Gruppe über die Straße gehe? Dann gibt es auch das Waldbetretungsgesetz und so weiter. Solche Sachen muss man halt alles wissen als Wanderführer.
Verstehe.
Und wie gesagt, Wanderführer heißt auch, interessante Touren anzubieten. Weil von A nach B kann jeder laufen. Ne? Oder guckt, holt eine Karte und sagt auch, schlauch mal den Weg, das ist ja alles kein Problem. Meine Philosophie ist einfach, die Wanderung als Event zu sehen. Also die Leute sollen was mitnehmen in der Wanderung und sagen, wow, das war super, da gehe ich nochmal mit. Das ist so der Ziel der Wanderführer.
Ah, jetzt verstehe ich, okay, alles klar. Das bedeutet jetzt letztendlich, du hast gesagt, hast das gemacht, weil du wolltest einfach wissen, wie man das, ich sag mal, professionalisiert, auch mit Gruppen zu arbeiten und dass du da auch wirklich rechtlich auch sauber bist und so, das alles konform machst. Gibt es denn noch einen anderen Grund, wieso man diese Ausbildung machen sollte? Einfach, ich sag mal, um vielleicht... bekommt man auch dafür ein besseres Verständnis zur Gesamtthematik? Ist das was man auch für sich machen kann? Oder ist das jetzt tatsächlich so eine Ausbildung wie, ich sag mal, so eine Coach-Ausbildung, um halt was anzubieten?
Nee, man kann es auch selber machen. Davon wird man profitieren, weil die Vielfalt, was da in der Ausbildung vorkommt, ne, kann man natürlich auch privat nutzen, ne? Wie zum Beispiel Karte Kompass, ne? Oder wie orientiere ich mich? Oder eine Gehzeitberechnung, ne? Wie lange brauche ich für den Weg, wenn Höhenwege dabei sind, ne? Wenn ich absteigen muss. Dann ist auch Didaktik dabei, ne? Wie gehe ich mit der Gruppe um, dass sie was lernt oder dir zuhört? Dann ist auch so eine Konfliktbewältigung noch mit in der Ausbildung mit dabei. Es gibt ja auch manchmal schwierige Leute, die man in der Gruppe hat, die zum Beispiel eine ganze Gruppe auch mal stören können. Und wie gehe ich mit solchen Leuten um? Also ich sage, das ist auch so ein Lernziel in der ganzen Ausbildung. Ne?
Das ist ja auf jeden Fall wirklich sehr umfassend. Ne? Also ich meine, da kann ich mir auch gut vorstellen, je nachdem, wo die geht, dass es da auch mal zu Extremsituationen kommt. Du hast, glaube ich, irgendwann auch mal im Vorgespräch gesagt, dass du auch irgendwie kletterst. Also ist das was Separates dann? Oder
das ist ganz was Separates.
Im Gelände dann, also in Bergen oder?
Ja. Ich bin ja erstmal in der Wanderakademie, ich bin ja der Fachwart Wandern und jetzt seit dem 4.9. bin ich auch der Vizepräsident des Bayerischen Wanderverbandes gewählt worden.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke. Und das zweite Standbein ist natürlich bei mir der DAV Hanau, wo ich schon sehr lange mit dabei bin. Da bin ich der zweite Vorsitzende und bin Fachübungsleiter Bergsteigen. Also ich habe eine Ausbildung gemacht beim DAV als Fachübungsleiter Bergsteigen. Das waren 3 Wochen, über 3 Jahre. Und gehe also auch mit Gruppen in die Berge, zum Beispiel Bergwandern oder auch so leichtes alpines Klettern. Ne? In dem Bereich bin ich dann auch unterwegs.
Ja, das hört sich auf jeden Fall wie eine Leidenschaft an bei dir.
Ja, genau. Das ist mehr als ein Hobby. Ne?
Also. Das ist ein Hobby, ja. Also wie gesagt, Natur und Berge, das ist alles um eins. Ne?
Da muss JP, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also... Wer hat denn so viel Zeit jetzt? Du hast ja gerade gesagt, Uwe, das ist ein Hobby. Ja, wenn ich jetzt überlege, was du jetzt schon alles erzählt hast, gibt es da auch neben dem Hobby noch ein anderes Leben? Also ich meine, musst du jetzt nicht von erzählen, aber das klingt so, als wenn du nur das machen würdest, ja?
Also wie gesagt, das ist mein großes Hobby. Natürlich gehe ich auch noch ein bisschen arbeiten, ne? Ein paar Brötchen verdienen für die Unternehmung, was ich alles so vorhabe. Aber wie gesagt, das kann man alles ganz gut vereinbaren. Also wie gesagt, ich lasse mir auch die Überstunden nicht ausbezahlen, sondern nehme da Freizeit. Deswegen kann ich mir das auch erlauben, mal freitagsmittags loszugehen und wie gesagt, ein Wochenende in der Natur zu verbringen.
Das heißt aber auch, du bist quasi, also sobald es die Gelegenheit gibt, bist du on Tour.
Genau, genau.
Okay, hast du da irgendwie favorisierte Orte oder... machst du das spontan? Also wie gehst du da persönlich vor? Ja. Sagst du, okay, ich habe jetzt Bock, keine Ahnung, Eifel oder ich fahre jetzt mal in den Schwarzwald oder wie machst du das?
Nee, das Schöne ist halt daran, wie gesagt, ich bin in der Sektion Hanau, wir haben eine tolle Hütte in den Lechtaler Alpen.
Ja.
Das ist also zwischen Reute und Imst, wenn man das Handenjoch hochfährt, also in Boden drüben, da kann man dann aufsteigen zur Hanau-Hütte, das ist unser Ausbildungszentrum und Berghütte. Sehr viel oben, wie gesagt, es gibt mir sehr viel da oben, die Natur zu erleben und einfach auch die Aussicht, weil es liegt ganz toll, die Hütte, die liegt auf 2000 Meter und von da aus kann man wunderbare Touren machen. Ne?
Ja, das glaube ich gerne. Das ist wirklich das ist total Irrsinn, dass es das alles gibt. Und was sind das so für Leute, die dann, also ich sag mal, du machst da jetzt quasi, begleitest dann jetzt die Leute. Was sind das so für Leute? Sind das, kann man da irgendwie sagen, ja, das sind in der Regel so, solche Leute oder ist das immer total unterschiedlich? Gibt es da auch Kinder, die dabei sind? Wie ist das da bei euch?
Also fangen wir erstmal an von den Kursen her. Das ist sehr
Ja.
unterschiedlich. Also von jung und alt sind alle mit dabei, ne? Beim Bergwandern, Bergsteigen.
Ja.
Weil das ist doch schon wieder eine ganz andere Hausnummer, als wie wenn ich nur hier im Spessart wandern gehe. Ne? Da gibt es doch einiges zu beachten, gerade was Wetter ist, was Steige ist und wie erkenne ich das auf der Karte, wo es schwierig wird. Und da, wie gesagt, sind also sehr viele interessiert an dem Bergwandern. Ne? Wie gehe ich
Gibt
denn
es da
da?
Voraussetzungen dann? Also,
Gibt
wenn du sagst, das sind
Voraussetzungen,
so.
die müssen dann schon mal einen Kurs gemacht haben, wenn sie zum Beispiel dann auch noch ein bisschen alpin klettern wollen, in so gesicherten Routen, dann müssen sie einen Grundkurs in der Kletterhalle gemacht haben, ne? Und müssen sie Sicherungstechniken kennen, ne? Da müssen sie Erfahrung mit haben.
Sehr Okay,
spannend.
das heißt, da gibt es quasi für jeden was, ja. Also.
Da gibt es für jeden was, genau, auch für jede Altersgruppe. Ich hatte jetzt auch wieder einen Kurs, das war, die Jüngste sind 30 und wie gesagt, der Älteste war dann 62, ne?
Das ist natürlich mega, mega spannend. Okay, und die Ausbildungszeit oder die, also die, wie lang geht das dann? Ist das das, was du gesagt hast in Bezug auf entweder du machst es in 2 Wochen durch oder an 4 Wochenenden? Ist das das Gleiche oder ist das immer so ein
Das jetzt muss man jetzt unterscheiden. Es gibt ja einmal den Fachübungsleiter Bergsteigen, der über das
ja.
BAV läuft. Da musst du erstmal ein Tourenprogramm vorlegen, dass du überhaupt zugelassen wirst. Ne? Also du musst dann schon Erfahrung mitbringen. Und dann hast du eine Woche, wird geprüft, für was du geeignet bist. Also es wird dann Klettern und Eis kombiniert gemacht. Das heißt also, man geht auch mal auf den Gletscher oder klettert auch mal. Der zweite Kurs ist dann auch wieder eine Woche. Da geht man in die Berge und klettert, reines alpines Klettern und geht auch mal einen Klettersteig. Und das dritte Wochenende war dann rein im Eis. Ne? Da waren wir also wirklich nur auf dem Gletscher unterwegs und dann gibt es auch eine Prüfung. Und da bei der Prüfung muss auf jeden Fall null Fehler sein. Du darfst ja keinen Fehler erlauben, sonst bist du draußen. Ne?
Wie sieht so eine Prüfung aus? Was muss man da können?
Musst eine Gruppe führen, du musst eine Gruppe über den Gletscher führen, musst anseilen, musst sehen, dass du auch sicher einen Standplatz bauen kannst für die Leute zum Nachsichern, solche Sachen halt. Ne?
Ich verstehe, das ist natürlich
Also ich
echt.
bin gerade so, also wenn ich dann so höre, böhmische Gletscher, böhmische Dörfer wollte ich gerade sagen, wenn ich dann höre Gletscher, das ist ja für mich total weit entfernt. Ich weiß nicht, wie das ist bei dir, JP, aber warst du da
Nee,
schon mal ähnlich?
nee, ich war, das höchste der Gefühle, was ich hatte, war das hohe Atlasgebirge in Marokko. Das war aber weit weg von Gletschern. Also das habe ich tatsächlich, also ich habe es vorgehabt auf jeden Fall, steht auf der To-Do-Liste, bin ich aber noch nicht angegangen. Witzigerweise habe ich sogar eine Bergsteigerausrüstung, die habe ich mal irgendwie geschenkt bekommen. Von irgendjemandem, der das mal wirklich lange Zeit als Sport gemacht hat. Und da war der Impuls zu sagen, okay, das will ich zukünftig mal machen, ist halt echt nochmal, ich sag mal, nochmal ein bisschen was anderes als klassisches Wandern, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, mein Steckenpferd ist dann mehr so das alpine Bergsteigen. Das heißt also auch mal in unwegsames Gelände gehen und sagen wir mal alpines Klettern in Blasier. Das heißt, es sind abgesicherte Routen. Also sind schon Haken vorhanden, ne, in der Route. Das ist so mein Steckenpferd. Also Gletscher ist nicht so mein Fall. Das habe ich wohl in der Ausbildung mitmachen müssen. Aber wie gesagt, das ist mir einfach nicht mein Fall. Ne?
Ja, aber dafür macht man das ja, was du eben gesagt hast, dass man guckt, wer wofür geeignet ist und so hat man auch die Möglichkeit, alles mal auszuprobieren.
Genau, das war jetzt das eine. Und wenn du jetzt den DLV-Wanderführer mit ZNL, also zertifizierten Natur- und Landschaftsführer, machst, geht es eigentlich nur bis zur Baumgrenze, darfst du führen. Ne? Das heißt, du kannst in den Mittelgebirge mit Leuten Gruppen führen, du kannst hier im Spessart Gruppen führen, du kannst in der Rhön, kannst in der Fränkischen Schweiz Gruppen führen, aber wie gesagt, im Gebirge darfst du dann nicht. Ne? Das ist einfach Hoheitsgebiet des DAVs und da beherrscht er halt seine Ausbildung und der Wanderverband sagt, bis zur Baumgrenze können wir alles führen. Ne?
Wie wird
Ja,
das denn
gut, aber.
geprüft? Also kommt dann irgendeiner und sagt dir, zeig mal deinen Ausweis oder wie läuft das?
Nee, eigentlich nicht. Die Gefahr ist, wenn was passiert, ne?
Genau.
Und du,
Und
verstehe.
dann stehst du voll in der Haftung. Ne? Das ist dann schon grob fahrlässig und dann haftest du persönlich mit deinem eigenen Vermögen. Ne? Da sollte man sich dann schon wirklich überlegen, ob man das dann wirklich macht. Ne?
Ich verstehe, aber wie ist das denn, wenn ich jetzt auf eigene Verantwortung sowas mache jetzt? Ja, dann trage ich nur die Verantwortung für mich selbst, ja. Und wenn ich jetzt mit einem Freund gehe, dann ist das auch, dann trägt auch jeder die Verantwortung für sich selbst.
Selber
Das
die
heißt
eigene
wirklich,
Verantwortung. Genau.
Okay, das bedeutet, das geht nur darum, dass ich jetzt anbiete, Leute zu führen und da eigentlich schon gar nicht ausgebildet bin. Ich
Ganz verstehe. genau, ganz
Okay.
genau.
Naja, da ist aber von abzuraten, sowas einfach mal so zu machen, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man sollte wirklich mal so einen Grundkurs, das geht ja manchmal nur 3, 4 Tage oder auch manchmal 5 Tage, einfach mal belegen, um einfach mal die Erfahrung von den Leuten, die das ausbilden oder die da in der Ausbildung sind, die das dann vermitteln, einfach mal die Gefahren zu erkennen.
Ja.
Wie ist das
Die meisten
so? Achso, ja.
Unfälle passieren ja durch Überschätzung, ne? Dass man einfach zum Gipfel kommt, man, klar, aber da sind die meisten dann so erschöpft, die müssen ja auch nochmal zurück, ne? Und wenn sie dann zurück keine Kraft mehr haben, dann passieren natürlich auch Unfälle, ne?
Also wenn ich mir da überlege, was ich alles schon an Bergen bestiegen habe, jetzt im Urlaub oder auf Fahrt, auf der Reise oder so irgendwas, ne, da habe ich mir natürlich niemals über solche Sachen Gedanken gemacht, ja. Da gab es bestimmt auch die ein oder andere brenzlige Situation, aber ja gut, ich weiß jetzt nicht, aber also es war niemals Klettern dabei, ne? Wenn man jetzt so irgendwie an Südtirol denkt, da gibt es ja immer so, sagen wir mal, Wanderwege, da kann, das ist ja okay, da kann man ja lang ran wandern, ne? Aber
Solange man dann nicht ins alpine Gelände geht,
ja,
wo
genau.
man dann, ich sage immer, die Hände aus der Hosentasche nehmen muss, ne,
Ja,
um hochzukommen, dann wird es dann schon kritisch. Ne? Ja. Da muss man schon trittsicher sein, auch die richtige Ausrüstung mit dabei zu haben. Ne?
genau, wo du es jetzt sagst, von wegen Ausrüstung oder Werkzeug oder das wäre ja vielleicht auch nochmal ein Thema, was braucht man so oder gibt es irgendwie so eine Gewichtsvorgabe, irgendwas, wonach man gehen kann, wenn man jetzt selber irgendwie sowas plant oder sowas machen möchte, wie viel man da mitnehmen, wonach geht man da vor
Oh,
oder?
warte, bevor du das beantwortest, würde ich
Ja.
jetzt mal, ich würde ja gerne mal ins Blaue raten, weil im Rahmen dessen, wie ich mich damit befasst habe, kann man eigentlich da grundsätzlich, würde ich jetzt beantworten, so wenig wie möglich. Also es geht immer um das Prinzip, nimm immer nur das Nötigste mit,
Richtig.
außer beim Essen. Da kann man ruhig mal vielleicht den einen oder anderen Proteinriegel mehr mitnehmen, aber in der Regel ist es wichtig, dass du geh in so eine Dreierschleife, pack die Sachen ein und dann gehst du nochmal alles durch. Brauchst du das eigentlich wirklich?
Genau. Also wichtig ist, sagen wir mal, dass man kann ja heute von Hütte zu Hütte gehen, von den Alpenvereinshütten, ne? Und die haben ja alles hervorragende Verpflegung mit auf den Hütten heutzutage, ne? Schläft wohl im Lager, aber jeder bietet da abends ein Drei-Gänge-Menü an und was zu essen, zu trinken. Also daher braucht man von dieser Seite her nicht so viel mitzunehmen. Ne?
Ja, verstehe.
Was wichtig ist, natürlich Getränke, gerade im Sommer sollte man mitnehmen. Sonnenmilch darf man auch nicht unterschätzen, wenn man gerade so über 2000 Höhenmeter oben ist und geht dann hoch, ist die UV-Einstrahlung doch schon massiv. Ne? Also mir selber ist das auch schon mal passiert, dass ich mir die Ohren versengt habe, weil ich nur eine Mütze auf hatte. Und habe vergessen, die Ohren einzucremen. Ne? Das ist dann schon sehr unangenehm nachts. Ne? Also wie gesagt, da gehst du schon fast weg. Genau.
Und wenn du jetzt mal nicht im Gebirge, sondern wenn du jetzt vom ganz normalen Anführungszeichen wandern, jetzt meinetwegen im Westerwald oder wo man auch so wandern geht, da hast du ja zumindest jetzt diese Höhen nicht,
Ja.
würdest du das wahrscheinlich genauso machen. Also was weiß ich, wenn man
Auch
mit
ein
Übernachtung, was?
Einschmieren, ja, genau. Also wie gesagt,
Ja,
ich hatte
nein.
im Gebirge minimal 50, ne? 50 Sonnenmilch, ne?
Ne, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt zum Beispiel, da gibt es ja jetzt nicht so viele Hütten. Ne? Wenn ich jetzt hier denke an,
Genau,
ich sage jetzt
genau.
mal Siebengebirge oder so, wüsste ich jetzt nicht, wo da die Hütten wären oder so.
Das
Die
meinst
gibt es
du
ja hier dann
genau.
nicht. Wenn du jetzt hier wandern gehen würdest,
Da
auch
müsste
vielleicht mit
natürlich.
Übernachtung, mit Zelt oder was, ne? Ist natürlich, muss man gucken, wo man dann übernachtet. In der Eifel gibt es ja solche Plattformen. Da kannst du ja für einen Zehner irgendwie so eine Plattform dann mieten und kannst da drauf übernachten. Aber ja.
Aber ich habe noch eine weitere Frage zum Thema Equipment. Jetzt haben wir ja mal endlich so ein, ich sag mal, ein Spezi dran, der mir nichts verkaufen will. Was ist der richtige Wanderschuh? Also ich habe in meinem Leben immer auf Meindl geschworen. Ja? Ich kann nichts anderes von der Fahrt, von der Reihe, war das immer das, was quasi alle hatten. Und ich habe bisher auch immer nur gute Erfahrungen gemacht. Jetzt habe ich mal überlegt, ich habe so, ich sag mal, Tracking-Sneaker, wenn du so willst. Also das sind eher leichte Schuhe, aber mit gutem Profil und gehen über den Knöchel. Das war mir immer wichtig, dass du halt nicht umknickst.
Ja.
Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, okay, man muss nicht übertreiben oder nee, ich würde das schon so, oder hast du da eine Favorisierung?
Gut, wenn man normale Wege geht, also normale Wanderwege, ne, langt so ein leichter Schuh, ne? Das ist schon okay, wie du jetzt gesagt hast. Aber er sollte über die Knöchel gehen, ne? Wenn du auf eine Wurzel trittst und rutscht aus und knickst um, ist es immer gut, wenn man dann, wie gesagt, einen guten Schaft hat, wo oben das Gelenk, das Fußgelenk gut geschützt wird. Ne? Und wenn ich dann zum Beispiel weitere Strecken laufe, weil diese Schuhe sind ja diese Trekking-Schuhe, wenn da viel über Steine und Wurzeln gehst, die drücken dann schon am Fuß, ne? Weil die Sohle ja nicht so fest ist. Und da gibt es ja wie beim Meindl, gibt es den A-Schuh, den A-B-Schuh, B-Schuh und C-Schuh. Also wie gesagt, A-B ist dann auch schon ein bisschen für Wanderwege. B ist dann auch schon, sagen wir mal, wo auch ein bisschen Fels mit dabei ist. Und ein C-Schuh ist dann meistens ein steigeisenfester Schuh. Ne?
Steigeisenfester Schuh, okay. Ja, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich glaube, meine werden wahrscheinlich B sein. Aber
Steigeisenfest muss das wahrscheinlich nicht sein.
nee, ja, gut.
Also wie gesagt, hier im Mittelgebirge langt normal so ein B-Schuh. Ne? Also wie gesagt, es soll da ein bisschen stabil sein. Wie gesagt, diese leichten Trekkingschuhe, die lassen dann natürlich auch Wasser durch. Ne? Wenn du dann einen gescheiten Wanderschuh hast, wenn du eine mehr Tagestour machst, habe ich dann schon gerne einen geschlossenen Schuh, der vielleicht mit Leder bestückt ist außen, dass das Wasser nicht reinläuft. Ne? Gerade mal, wenn du mal einen Regentag hast. Ne?
Oh ja, da, also da kann ich ein Lied von singen. Also das hat mir auch, und ich habe halt festgestellt, es gibt so, also für mich beim Wandern gab es immer zwei Regeln: Füße und Hände müssen trocken und warm sein. So, ich habe da, egal wo ich auf der Welt wandern war, das waren immer die größten K.O.-Kriterien. Hatte ich kalte Füße oder nasse kalte Füße,
Nasse,
dann
ganz
ist das
schlimm.
das Schlimmste, was einem quasi passieren kann. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass man da auch nicht am falschen Ende sparen sollte.
Genau. Also wie gesagt, da empfehle ich auch auf jeden Fall ins Fachgeschäft zu gehen. Ne? Es gibt ja heute sehr viel in eBay und es gibt auch sehr
Ja,
viel bei
ja.
Amazon, was man bestellen kann. Aber wenn der Schuh dann mal drückt oder zu eng ist, ne, da hast du keinen Spaß dran. Ne?
Was für ein Fachgeschäft oder sowas wie Globetrotter oder?
Globetrotter oder auch es gibt auch Sportaktiv, also wie gesagt, es gibt da sehr viele. Auf jeden Fall sollten die so eine kleine Laufstrecke drin haben. Also viele gute Fachgeschäfte, wo Schuhe verkaufen, haben so eine kleine Rampe, wo so Steine sind und wo man auch mal bergab gehen kann, wo man das einfach mal testen kann, den Schuh. Ne? Und die geben auch Empfehlungen, wie ein Schuh gebunden wird. Ne? Also die meisten binden ihn ja falsch, die lassen unten zu locker, dann rutscht der Fuß nach vorne beim Bergab gehen. Und du stößt mit den Zehen an. Das ist sehr unangenehm. Manchmal hast du auch dann blaue Zehen. Und deswegen sollte man da wirklich ins Fachgeschäft gehen und sich beraten lassen. Und das
Siehst du mal,
Zweite,
worauf man,
wo
siehst du
man
mal,
achten
worauf
muss.
man achten muss hier, ne?
Genau. Und das Zweite ist ja dann wieder die Socke. Ne? Was nehme ich da für eine Socke dazu?
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, weil auch da, es gibt ja, also bei Wandersocken, ich glaube, meine haben ein paar 30 Euro gekostet und ich
Ja.
habe das dann gekauft und dann habe ich mir gedacht, boah, die waren es auch wert. Also,
Ja, ja,
die
ja.
waren es wirklich wert. Ich kann nicht mal genau erklären, warum, aber die sitzen einfach so perfekt am Fuß, die drücken
Genau.
nicht, der Fuß schwitzt nicht. Also, es war tatsächlich, wo ich sagte, okay, krass, also es macht echt einen Unterschied, ja.
Nee, ganz klar. Und zwar die Socke, die muss halt sauber anliegen und steht ja nicht umsonst links und rechts drauf, ne? Weil die Zehen, der große Zeh ist ja meistens länger und die sind dann passgenau. Und sobald eine Socke eine Falte wirft, hast du auch eine Blase automatisch. Deswegen soll der wirklich sauber anliegen, soll atmungsaktiv sein, weil die Schuhen heute, die neuen, haben Membranen in, die immer Luft ansaugen und wieder abblasen beim Bewegen, wenn du läufst. Und somit bleibt der Fuß trocken. Und wenn du da eine falsche Socke hast, wie gesagt, dann bleibt die Soße eigentlich im Schuh, was
Ja.
sagt man? Und man hat immer feuchte Füße, ne? Und läuft sich dann auch blasen. Ne?
Bin ich auch mega stolz drauf. Ich habe ja, wie lange wandere ich jetzt, seitdem ich 7 bin? Also in knapp 20 Jahren hatte ich noch nie eine Blase vom Wandern.
Ja, das ist richtig gemacht, ne?
Also offenbar schon. Auch unbewusst und ungewollt, aber offenbar schon.
Das
Ja,
ist mir nicht gelungen.
krass. Will auch keine Reklamen machen, aber wie gesagt, so Meindl, ne, oder Lowa, das sind schon gute Schuhe. Und man hat immer früher gesagt, Lowa ist so ein bisschen für einen schmalen Fuß und Meindl ein bisschen für einen breiteren Fuß.
Ja.
Aber die geben sich heute nicht mehr viel. Also wie gesagt, das muss man einfach dann ausprobieren, was für ein Schuh ihm am besten liegt. Ne?
Ja, was ich ja bei beiden gut finde, ich weiß nicht, Flo, was du da für Erfahrungen gemacht hast, aber ich muss tatsächlich sagen, meine Meindls, da zahlst du halt dann einmal 300 Euro im schlimmsten Fall, ja, aber die benutzt aber auch 10, 15 Jahre. Also, wenn deine Füße nicht mehr wachsen, kaufst du die quasi. Also, da muss man gucken, weil ich habe auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, da habe ich mal mit Gebrauchten versucht und da war
Ja,
die Sohle sehr hart.
genau.
Und wenn die Sohle hart wird, dann kannst du die Dinger nicht mehr benutzen. Also die sehen dann optisch vielleicht noch gut aus, aber wenn du läufst, kriegst du Schmerzen.
Genau.
Und dieses Gummi muss halt weich bleiben. Das kommt darauf an, wie lange du die, also wenn die regelmäßig benutzt werden, dann ist das in der Regel nach meiner Erfahrung jetzt so gewesen, dass die dann auch, also dass das nicht aushärtet. Und
Genau.
deswegen kannst du die nicht so lange benutzen. Aber wenn die lange im Schrank stehen, dann härtet das halt aus und dann kannst du damit nicht mehr gut laufen.
Genau. Also die Schuhe sind ja zwischen der Sohle ist eine Dämmung drin, ne? Die ist aus Kunststoff und die alte. Und ich habe also auch schon kurz Leute dabei gehabt, da haben die Schuhe super ausgesehen wie nagelneu und die haben am zweiten Tag die Sohle verloren. Ne?
Oh,
Ist
okay.
natürlich kein Spaß. Ne? Löst sich die
Boah, das
Dämmung.
ist richtig fies.
Ja, genau. Die Dämmung löst sich auf. Das wird dann total porös. Die schwimmen dann im Schuh und auf einmal liegt die Sohle neben dran. Ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und JP, weil du mich gerade gefragt hast, also ich finde da 300 € gar nicht viel. Ja, also wenn ich mir überlege, was dieser Schuh und diese, das sind ja wirklich gute Marken. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es kann sein, dass bei mir auch Meinl war, aber ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher damals. Das ist es einfach dann wert. Ne? Das ist ja wie mit
Das ist ein
allen,
Invest, ne?
egal was du machst, ob du jetzt einen Laptop kaufst, das du jeden Tag benutzt, oder ob du dir gute Wanderschuhe kaufst, die du halt häufig benutzt und auch gerne wandern gehst. Wenn du gute Klamotten hast, gute Sachen hast, dann macht es halt auch erst Spaß. Und dann ist es auch nicht mehr wichtig, ne? Wenn du dich damit beschäftigt hast, 300 €, so what? Ja, wenn du dafür ein gutes Erlebnis hast, und das kann dir ja keiner bezahlen.
Genau, der Unterschied zu den Billigmarken oder was zum Beispiel beim Aldi kann man ja auch Wanderschuhe kaufen.
Ja.
Was, woran fehlt es da? Meistens sind die Membranen nicht so ausgeprägt. Also das heißt, dass beim Bewegen nicht genügend Luft reinkommt in den Schuh, ne?
Ja,
Um
okay.
einfach die Zirkulation wieder zu haben im Schuh und dann die Dämmung, das ist ganz wichtig. Wenn du dann mit denen läufst, meinst du manchmal, du läufst wie auf Beton, ne? Da fehlt einfach die Zwischendämmung zwischen der Sohle unten und dem Fußbett, ne? Und das bei den
Ja, die
teuren Schuhen ist es einfach mit eingearbeitet, ne?
tun dann weh und du kriegst davon auch, glaube ich, viel mehr Stinkefüße, ja.
Ja,
Also
genau.
da diese Anfälligkeit für Stinkefüße durch Wanderschuhe, ja gut, hat auch viel mit den Socken zu tun. Da habe ich auch ganz viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ja. Aber auch da sieht man mal wieder, Wandern ist nicht gleich Wandern, ja. Also es
Genau,
ist ja
genau.
schon, also man kann da schon Wissen haben. Und du kannst auch mit dem falschen Wissen, also auch da kann man viel falsch machen. Ich werde das nie vergessen. Ich glaube, der größte Fehler ist, wenn du zum Beispiel auch jetzt, ich sag mal, über mehrere Tage mit Zelt wanderst. Klassischer Anfängerfehler ist, du nimmst viel zu viel mit. Und dann
Genau.
hast du da irgendwie 40 Kilo, 35 Kilo oder auch
Ja, viel zu
30.
viel, das kann ja kein
Ja,
Mensch fragen.
auf zwei Personen auch da, ja. Also du musst halt selber für dich herausfinden, was du überhaupt tragen kannst, ja. Aber im Zweifel denkst du, also da habe ich schon so viel erlebt, so ja, ich nehme hier nochmal Ersatz das und Ersatz das und Ersatzhose und zweite Ersatzhose.
Genau.
Deswegen ist ja auch diese ganze Aktivkleidung und diese ganzen Sachen sind ja auch häufig darauf ausgelegt, naja, dass du die, dass die leicht waschbar sind oder dass du die halt gut in bestimmten Situationen benutzen kannst, damit du eben nicht so viel mitnehmen musst. Ne? Das ist ja die Logik dahinter.
Ganz genau. Heute, sagen wir mal, diese ganzen Wanderhemden oder auch, sagen wir mal, diese Sportausrüstung. Zum Beispiel beim Wandern nehmen wir ja die Merino-Unterhemden. Ne? Die sind einfach geruchlos. Ne? Und wie gesagt, die kann man auch mal kurz durchwaschen und die tust du auch mal abends mal ein bisschen wedeln, dann sind die ruckzuck wieder trocken. Ne? Also da hat sich wirklich viel getan gegenüber, wo man früher die Frottee-Hemden anhat oder diese Baumwollen-T-Shirts, ne? Die sich vollgesaugt haben mit Schweiß. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ne?
Also
Da
das
kommen wir
war
zum
damals nicht
zweiten
so, war
Thema.
damals anders.
Ja, da kommen wir jetzt gerade mal zum zweiten Thema und das muss natürlich alles passen. Ne? Wenn ich ein Merino-Hemd habe, das die Feuchtigkeit nach außen transportiert, muss die zweite Schicht, wo ich drüber habe, das Hemd zum Beispiel, das auch weiter transportieren. Ne? Wenn man natürlich ein teures Unterhemd hat und ein billiges Oberteil, wo den Schweiß nicht nach außen transportiert, hat man natürlich ein Problem. Ne? Dann ist man den ganzen Tag nass. Ne? Also das ist einfach so ein Zwiebelprinzip, das muss einfach alles passen. Ne?
Ja, da hätte ich jetzt auch mal eine. Kennst du Decathlon zufälligerweise?
Kenne ich auch, ja.
Ich habe ja tatsächlich, weil Decathlon ja, das ist ja unverschämt, wie günstig die sind. Und ich habe da das ein oder andere ausprobiert, zum Beispiel auch so eine Wanderhose, wo
Ja.
ich tatsächlich sagen muss, die hat, glaube ich, 50 € gekostet und die war herausragend gut.
Stimmt.
Also wirklich, ich bin so begeistert und du hättest jetzt von einer anderen Marke, Jack Wolfskin oder so, zum Teil das Doppelte oder Dreifache bezahlt. Und da hatte ich jetzt kein besseres Gefühl. Also das war zum Teil so, wo ich mir dachte, Wahnsinn, was Decathlon da schon macht.
Genau. Ne, Decathlon ist schon eine gute Marke, aber gegenüber anderen, die produzieren halt in Ländern, sagen wir mal, wo auch, sagen wir mal, Kinderarbeit ist, ne, Indien und so weiter. Und ist manchmal fraglich, also wie gesagt, wie die produzieren. Ne? Wenn man das mal so
Ja, das
nachschaut
stimmt. Ja.
und kalkuliert, zum Beispiel VD hat eine große Entwicklung, nimmt oder recycelt auch, sagen wir mal, zurückgegebene Sachen. Und das ist bei Decathlon natürlich nicht der Fall. Ne? Deswegen sind die auch sehr günstig. Und
Ja.
wie gesagt, man muss halt überlegen, ne? Wie gesagt, unterstütze ich die eigene Produktion in Deutschland oder ich sage mal auch die Entwicklung von den Herstellern hier in Deutschland
Ja.
Wobei die natürlich auch im Ausland produzieren lassen, aber fertigen dann hier komplett alles zusammen. Ne?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist mir tatsächlich auch wichtig. Ich habe bei Decathlon jetzt nicht derartig, also ich habe da keinen Skandal gefunden, sagen wir es
Nein,
mal
nein,
so.
um
Ja.
Gottes Willen, das will ich auch nicht behaupten.
Aber das ist schon fraglich. Ja, ich habe mir dann Fleece-Pulli, wenn du den da für 9 Euro kaufst,
Ja,
der da irgendwie 80 normalerweise im Vergleich kostet, da kannst du dir schon überlegen, naja, gut, wer soll das wie gemacht haben? Ne? Das stimmt. Und ich glaube, das, was ich zum Beispiel jetzt, ich habe noch keinen Langzeittest, ja. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie lang die Sachen halten. Ich war halt nur ziemlich beeindruckt und ich fand jetzt 50 oder 55 Euro für die Hose, fand ich auch in Ordnung. Ja, das war jetzt nicht billig, aber war im Vergleich halt zu anderen Herstellern wirklich günstig.
genau.
Und die Qualität war halt wirklich klasse.
Also ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt nämlich auch vor kurzem, weil du es gerade ansprichst, bei Decathlon eine Hose gekauft, weil wir nämlich vorhaben, am Wochenende ein bisschen wandern zu gehen und ich irgendwie nur Jeans hatte. Deswegen, okay, wo es jetzt hergestellt wird, ich musste halt mal schnell eine Hose kaufen. Also
Ja,
muss man
genau.
dann halt natürlich auch ein bisschen gucken, wofür es ist. Ne? Wenn ich natürlich öfter sowas mache und intensiver, dann macht es natürlich auch Sinn. Allerdings, ne, haben wir ja schon öfter auch in anderen Themen gehabt, JP. Wer, wie sagt man, billig kauft, kauft zweimal. Ne? Also dann sollte man halt gucken. Aber bevor die
Das
Schuhe dann
stimmt.
im Schrank stehen und auseinanderfallen, weil man vielleicht das nur einmal braucht oder das noch nicht genau weiß. Ich hätte gern hier nochmal was ganz anderes gefragt. Also es geht auch in Richtung Ausrüstung. Wie ist das denn so? Zum Beispiel, nimmst du da immer einen Kompass mit oder ist es wichtig, dass man sich auch so orientieren kann? Das finde ich immer ein sehr spannendes Thema,
Ja,
wie man
genau.
das irgendwie hinbekommt, dass man da vielleicht die Orientierung nicht verliert.
Also was ich immer gerne mache, ist auf jeden Fall eine Karte. Karte ist eigentlich das A und O, ne? Auch wenn es heute GPS gibt oder sagen wir mal, auch die Handys sind heute navigationsfähig, sind nicht schlecht. Wenn du so lange da Empfang hast, ist es alles wunderbar und der Akku hält. Aber ich gucke mir meistens die Karte an und wie gesagt, wenn ich in ein Gebiet gehe, wo ich noch nie vorgelaufen bin oder das vorgewandert habe, nehme ich schon mal einen Kompass mit. Kann ja Folgendes passieren, auch im Mittelgebirge, dass mal starker Nebel aufkommt, ne?
Ja, okay, dann sieht man nichts
Oder
mehr,
hast
ne?
auch schon passiert, starker Schneefall, ne? Dann weißt du gar nicht mehr oder erkennst keinen Weg mehr. Da ist es doch schon mal ganz gut, wenn man sich orientieren kann mit der Karte, ne? Karte und Kompass ist ein wichtiges Thema. Nur, dass man einfach mal wieder die Orientierung hat, ne? Wo will man hinlaufen, ne? Nicht, dass man immer im Kreis läuft, ne?
Oder Sahara, das hatte ich auch, als ich in Marokko war. Wenn du in der 3, 4 Tage in der Sahara bist und das nicht machst, da muss ja nur ein Sandsturm kommen. Also da gibt es keine Außenorientierung. Da sieht alles überall gleich aus. Und das wird es aber nicht. Also auch da kann ich teilen. Das gibt dir auch einfach ein ganz anderes Gefühl, ja. Also von Sicherheit. Ne? Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich kenne ja kaum noch einen, der mit Karte und Kompass umgehen kann, ja.
So ist es, so ist es.
Deswegen
Deswegen ist
frage
es
ich,
auch in der
ne?
Ausbildung nochmal ein Thema bei uns, ne?
Ja, und das ist schon bestimmt schockierend, wie wenige das können. Oder würdest du sagen, da sind schon immer einige dabei, die so eine Ahnung haben?
Ja, die bei der Bundeswehr waren, die haben schon Ahnung. Ne? Wie gesagt, die mussten das ja
Ah.
lernen. Aber wie gesagt,
Haben
es
wir
sind
es
auch viele
wieder.
dabei, die keine Ahnung haben. Das ist ein schwieriges Thema und da gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weil manchmal Frauen auch mit links und rechts ein bisschen Problem haben. Aber wie gesagt, ich will das nicht da irgendwie unterschiedlich.
Nee, das ist ja.
Deswegen, mit der Heidi habt ihr ja schon gesprochen, die
Ja.
bietet zum Beispiel Kurse an für Karte Kompass nur für Ladies, ne? Nur für Frauen.
Ach, spannend.
Ach, cool.
Dann ist man
Das ist
unter
ja
sich,
cool.
ne? Dann kann man sich natürlich auch viel leichter nicht
Genau,
da
genau.
fühlt
Da
man
sind
sich
die
wahrscheinlich
Hemden,
einfach
ne?
wohler. Genau, ja,
Ja, das
genau.
sind die unter Frauen, wie gesagt, und ist auch nicht peinlich, wenn sie mal was Falsches sagen. Wenn da Männer dabei sind, die sich auskennen, die denken dann immer, oh je, die kapiert da nichts. Und deswegen haben wir da gute Erfahrungen mitgemacht, wenn wir da zwei Kurse machen. Ne? Also wirklich nur für
Das ist
Frauen.
natürlich wirklich schlau, ja.
Also ich laufe
Okay.
mit GPS, ich habe ein GPS-Gerät, da kann ich mir auf dem Computer die Route planen, habe da die Bayern 10.000, also das heißt sehr genau aufgelöst und plane da meine Route und spiele die auf das GPS-Gerät und habe dann immer diese Punkte, wo ich dann anlaufen möchte. Ne?
Könntest du mir da verraten, weil das ist gerade total spannend, dass du das sagst, weil da hänge ich gerade so ein bisschen in den Seilen. Also ich habe jetzt auch mal geguckt, also ich bin halt auch mit Karte und Kompass groß geworden letztendlich und bin nicht so der Fan, das Handy mit zu benutzen, einfach mit dem Hintergrund, weil das Handy einfach auch Ablenkung ist. Ja, wenn ich wandern will, ich mich nicht auf das konzentriere, was am Handy passiert, sondern
Genau.
und daher auch die Lösung GPS. Was würdest du empfehlen? Weil ich fand das gerade cool, dass du gesagt hast, du planst das am PC und
Genau.
lädst dir das auf. Was genau, wie und wo? Wie und womit?
Genau, ich habe die Bayern 10.000, aber es gibt ja andere, Autoactive zum Beispiel, ne, wo die Karten sehr genau sind und da kannst du auch Routen reinlesen. Ne? Das heißt, In diese Karte kann ich mir zum Beispiel jetzt mal hier den Spessartweg 1, das ist ein Premium-Weg,
Ja.
den kann ich mir jetzt auf diese Karte laden am PC,
Ja.
kann mir das anschauen, kann auch Punkte setzen, wo ich gerne das Ziel anlaufen möchte und spiele dann das auf mein GPS-Gerät. Ne?
Und
Oder
was für ein
aufs Handy geht auch natürlich.
Ja,
Und
okay.
laufe dann, wie gesagt, und habe dann diese Koordinaten. Ne? Und der zeigt mir dann genau den Weg, wo ich langlaufen muss. Ne?
Und ist das, also was hast du da für Erfahrungen in Bezug auf GPS-Geräte? Hast du da was Hochpreisiges genommen oder Mittelklasse oder was? Weil ich meine, da habe ich auch alles gesehen von 120 bis 600 € gab es da quasi alles. Und da habe ich
Ja.
tatsächlich gar keine Erfahrungen
Ich
mit.
bin von Garmin, also mit Garmin groß geworden, ne? Und finde es
Ja.
auch richtig gut. Habe so ein Garmin GPS-Gerät, 64S heißt es. Und wie gesagt, da ist ein Display mit drauf und eine Antenne, eine gute Antenne, wo du sehr guten Empfang hast. Und wo man auch, sagen wir mal, noch ein routenfähiges auswählen kann. Das heißt, ich habe einen Notfall und muss zusehen, wie schnell wieder an einer Bushaltestelle komme oder an die nächste Straße. Da kann ich das in GPS einwählen, gibt mir den schnellsten Punkt zum nächsten Punkt zur Straße und dann zeigt er dir automatisch die Route an. Ne? Das ist, wie gesagt, der Vorteil von so GPS-Geräten. Ne?
Ja, mega. Das ist auch total mega hilfreicher und wertvoller Input. Vielen herzlichen Dank dafür auf jeden Fall schon mal, weil das werde ich mir nochmal genauer anschauen. Ich war tatsächlich am Anfang so ein bisschen skeptisch mit diesem GPS-Gerät zu Dingsen. Ich bin da total konservativ, muss ich witzigerweise feststellen, weil ich es halt, wie gesagt, nie anders kennengelernt habe. Aber es ist halt total praktisch, ne?
Genau, es geht auch wie gesagt mit Smartphone. Ne? Sollte man halt nochmal so ein Energiepad mitnehmen, ne? Wo man dann das
Ja.
Smartphone vielleicht notfalls nochmal laden kann. Aber die holen schon sehr stark auf. Ne? Die sind schon fast so gut wie die GPS-Geräte. Ne?
Also das finde ich ja allgemein eher auch sehr interessant, überhaupt eine Kartennavigation auf dem Handy zu haben, die GPS gestützt ist und kein WLAN benötigt. Also
Genau.
gerade auf Reisen, die ich bis jetzt gemacht habe oder überhaupt, finde ich sinnvoll, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin unterwegs, so wie du es jetzt beschreibst, also in der Natur, einfach ja für mich, ich möchte irgendwie für mich was. Wäre es ja rein grundsätzlich okay, wenn ich jetzt meinetwegen auch das vielleicht nicht investieren will, wenn ich das dann mit dem Handy mache, aber ich möchte dann auf keinen Fall im mobilen Netz oder im WLAN, also im WLAN sowieso schon mal nicht, aber im mobilen Netz sein, weil ich will ja eben was für mich machen. Und wenn da die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten ankommen oder irgendwas sonst was passiert, dann kann ich das ja nicht. Also deswegen, GPS finde ich auch ist ein unfassbar spannendes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Weil man kann sich auch die Karten dann überall runterladen. Ne? Ich war jetzt schon in Schweden unterwegs wandern, war auch jetzt schon in Irland und in Cornwall. Und da kann man sich die Karten dann aufs GPS laden. Das ist schon eine schöne Sache, ne? Wenn du da wirklich alle Punkte da drauf hast, ne? Und auch die
Bo
Wege drauf hast.
Schweden ist ja so klasse zu wandern, genau wie in Norwegen. Ich erinnere mich, ich glaube, das war Norwegen, lass mich nicht, wenn ich mich nicht irre. Du hast da total geile Wanderpfade gehabt mit so Hütten. Also du hast da ja überall Seen
Genau.
und diese Wanderpfade, dann irgendwann sind wir dann quasi an so eine, ich sag mal, an einen Steg von einem See gekommen und beziehungsweise auf der rechten Seite war dann so eine Hütte, wo quasi 10 Leute, das war so eine offene Hütte, die hatte keine Tür oder so, wo du dann zu zehnt hättest drin pennen können. Auf der einen Seite gab es eine Feuerstelle und so ein Gerüst quasi, um Feuer auch zu schneiden. Das Werkzeug hing da mit einem Gästebuch, wo du dich dann eintragen konntest. Und ich war so fasziniert, weil das alles in einem fantastischen Zustand war. Nirgendwo war Graffiti oder so. Und diese Wanderpfade hatten halt den Charme, dass die so ein bisschen gewirkt haben wie so eine Art Trampelpfad. Also nicht so ein ausgebauter, richtiger Weg, sondern halt so ein kleiner Pfad. Und ich fand das so toll. Also in Norwegen, also generell Skandinavien zu wandern, kann ich jedem nur empfehlen. Das ist was ganz, ganz Tolles. Und dann haben wir uns morgens gegen 4 Uhr sind wir wach geworden. Wir sind im Sommer auch da gewesen und haben uns haben versucht, Elche quasi zu beobachten. Und naja, wenn du dann tatsächlich das Glück hast, einen zu beobachten, dann wird dir anders, weil die echt riesig sind und man sich das ein bisschen anders vorgestellt hat, ja. Aber es ist
Das
dazu
stimmt.
tatsächlich durchaus möglich, ja.
Ja,
Also mega cool. Also kann ich nur empfehlen.
genau. Nee, auch die Länder wie Irland zum Beispiel, ne? Wunderbare Wanderwege, naturbelassen und sehr freundliche Leute, das muss ich auch in Schweden sagen,
Das stimmt.
hilfsbereit.
Das stimmt, ja.
Das kennt man hier gar nicht. Und auch, die haben überhaupt keinen Stress. Ne? Also, wie gesagt, hier, wenn da drüben in Schweden jemand gefragt hat, ist er sogar noch ein Stück mit dir gegangen, hat es gezeigt. Ne?
Ja,
Oder
das stimmt, ja.
auch in Irland, da hat sich dann Zeit genommen, hat die Karte mit angeguckt, hat uns dann empfohlen, wo wir gehen können. Das habe ich hier wenig erlebt. Ne?
Ja, die meisten Leute wissen wahrscheinlich schon gar nicht mehr, wie das geht, wie du es schon sagtest. Ne?
Ja.
Also wenn man jetzt hier Menschen dann trifft, die dann unterwegs sind, dann sind das vielleicht irgendwelche, ich sage jetzt mal, Spaziergänger, ja, die dann halt da gar nicht mehr
Wetterwanderer.
so, ja, genau, die halt das gar nicht mehr so wissen. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt tatsächlich noch über das Thema sprechen, weil just an diesem Wochenende sind wir ja unterwegs und das motiviert mich gerade total und ich habe da wirklich Bock drauf, das auch regelmäßig zu machen. Gibt es nur von deiner Seite irgendwas, was du noch irgendwie unbedingt sagen willst? JP, hast du noch irgendwas? Also ist doch jetzt eigentlich schon eine richtig gute Message geworden, oder?
Genau.
Also ich hätte niemals gedacht, dass man so viel darüber sagen kann
Ja.
in dieser Hinsicht, also an neuen Input. Also ich habe mir gedacht, das wird jetzt ein Schwadronieren über das Thema Wandern, aber
Ja.
der Uwe hat ja jetzt einen nach dem anderen rausgehauen
Ja,
an
auf jeden
Input.
Fall.
Ja, also es war wirklich total klasse, was ich da jetzt auch nochmal, wo ich jetzt dachte, okay, ich habe schon viel Ahnung, war mein Empfinden und naja, da sieht man wieder, dass man nichts weiß, sage ich jetzt mal.
Dass man immer noch
Deswegen.
dazulernen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall, total cool. Das ist ja die Basis, ja. Genau das ist es. Ich meine, du beschäftigst dich damit ja auch ganz anders, als wir das tun,
Das klar.
beziehungsweise als ich es tue. Mega. Also wirklich, von ganzem Herzen, vielen herzlichen Dank für diesen wertvollen Input. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da jeder, der das hört, noch was lernen kann. Und wie kann man dich jetzt buchen? Also gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, hier, komm mal, also gibt es da irgendwie eine Webseite oder irgendwas?
Also wie gesagt, man kann über spesser.de reingehen. Da sind die ganzen Wanderführer aufgeführt, auch ihre Spezialgebiete, was sie machen.
Ja.
Da kann man natürlich eine Anfrage stellen. Ne?
Okay.
Wer eine Wanderführerausbildung machen kann, ist einfach der Wanderverband Bayern. Geht er dann auf die Homepage wanderverband-bayern.de und geht dann auf die Wanderakademie. Das sind die ganzen Ausbildungen, was man machen kann, ne? Abgebildet. Ne?
Ja, prima. Super.
Noch so empfehlen kann, also wie gesagt, was du vorhin schon mal gesagt hast mit den Trekkingplätzen, das kommt immer mehr. Auch im Spessart, wir haben jetzt drei, es kommen jetzt noch zwei dazu. Das heißt, wie in Schweden auch, ist alles vorgerichtet, ist ein Zeltplatz mit dabei, eine Feuerstelle mit dabei, ein Trockentuch
Cool.
dabei und Wasser. Und man kann das dann über diesen Gebietsverein, zum Beispiel über den Spessartbund, buchen im Spessart. Kommt aber dann nur die Koordinaten. Ne? Also es wird kein Weg beschrieben, wie man da hinkommt, sondern auch wieder über GPS. Hat den Vorteil natürlich, dass der Vandalismus nicht so groß ist, ne? Oder dass Jugendliche da am Wochenende Party feiern, weil sie ja die Koordinaten nicht haben. Ne?
Ja, das
Also
ist cool, das stimmt.
sowas gibt es ja jetzt allerdings nur in sehr abgeschlossenen Regionen, eben hier in der Eifel auch, aber da die Eifel eben Naturschutzgebiet ist, ist es da eben ohne Feuerstelle und es ist auch einfach nur so eine ja, so eine Holzplattform und du kriegst nämlich auch nur die Koordinaten, kannst dann halt gucken, wie du dann da
Genau.
hinkommst und du kannst eben diese Plattform und wenn du möchtest, Zelt, das ist dann halt dort alles quasi vorbereitet, also nicht, aber das
Okay.
ist dann wahrscheinlich so in der Kiste, nehme ich mal an. Und dann für einen Zehner, wirklich, also ohne Witz, sehr günstig. Und du kannst dann da halt übernachten, musst dann Müll halt wieder mitnehmen und es wird halt auch von den ehrenamtlichen Helfern dann gepflegt. Da fiel mir noch
Kontrolliert.
eine Sache ein. Du hast das vorhin so gesagt, GPS und so weiter. Wie ist das denn hier mit den ganzen Wanderwegweisern? Werden die, da gibt es ja unfassbar viele Markierungen und so weiter und so fort. Gibt es da irgendjemanden, der das macht oder ist das,
Man
wie
kann
ist
jetzt
das
mal
denn?
zum Beispiel im Spessart, weiß ich es ganz genau, da sind es 230 Leute, also Wegmarkiere, die ungefähr 5000 Kilometer betreuen. Und die machen das ehrenamtlich. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Der ganzen Bundesrepublik gibt es 200.000 Kilometer und Bayern Alliance hat ungefähr 48.000 Kilometer, ne? Wo sie betreut.
Wahnsinn.
Und die meisten wissen es gar nicht. Also es wird nicht von der Stadt gemacht oder Kommune markiert. Das sind wirklich Ehrenamtliche, die über den Wanderverband Bayern organisiert sind, von den Gebietsvereinen dann wieder. Zum Beispiel der Fichtelgebirgsverein ist im Fichtelgebirge unterwegs, Spessartbund macht die Spessartwege, die Rhön macht die Rhöner Wege oben und so ist das aufgegliedert von den Gebietsvereinen, die sich dann um die Wege kümmern. Ich bin dann auch immer überrascht, wenn ich zum Beispiel fremde Leute führe und erzähle dann, dass, wie gesagt, die Markierung ehrenamtlich machen, da sind die total überrascht, weil sie immer meinen, die Gemeinde würde das machen.
Hätte ich jetzt
also auch ich wusste das tatsächlich einfach aus dem Grund, weil ich war, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Ich war wandern und da gab es halt sogenannte, also, oder ich sag mal, so irgendwie in der Form so Checkpoints, ja, ja. Immer nach so 5 Kilometern in etwa. Und dann war da wie so eine Art Bild aufgebaut, wo dann kurz beschrieben wurde, was ist das jetzt hier? Und da wurde auch proaktiv quasi beworben, auch den Verein mit zu fördern, in der Form, ja. dass man dann für den Weg spendet. Ich habe dann 5 Euro gespendet. Du kannst das dann über so eine SMS machen, weil ja. die haben dann auch proaktiv wirklich gesagt, ja, wir machen das ehrenamtlich. Und wenn ihr die, also wenn ihr den Weg gut findet und so, dann könnt ihr das unterstützen, indem ihr so eine SMS schreibt. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Was ich, glaube ich, schade finde und das vielleicht auch ein Appell, ich meine, wenn du da an der Quelle sitzt, ich würde das, glaube ich, ein bisschen stärker bewerben, dass man da unterstützen kann, weil ich bin mir sicher, von 10 Leuten, die diesen Weg bewandern, sind bestimmt 8 bereit, da um einen 5er oder 10er oder vielleicht auch mehr zu spenden. Ja? Bin ich mir eigentlich sicher, aber viele wissen es halt einfach nicht.
Genau, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Der Schwarzwaldverein hat jetzt auch angefangen, am Ende des Weges so einen QR-Code zu installieren. Mhm. Den klickt man an und kann dann eine Bewertung abgeben. Ne?
Ja, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, viele Leute, gerade die Leute, die ja wandern gehen, leben ja in dieser Bewusstheit. Also ich glaube, das sind viele Leute, die das sehr wertschätzen, dass das jemand macht. Also ich war immer ziemlich beeindruckt, weil zum Teil waren dann da auch Bänke aufgebaut, so mitten im Wald, wo du dachtest, boah, wie cool ist das denn jetzt so, wie krass so. Und da war ich gern bereit, das zu spenden. Ich meine, das, was macht das? Aber ich glaube, wenn dann 10.000 Leute im Jahr 5 Euro spenden, dann sieht man das. Und das ist ja mega klasse. Also
von das ist daher eine gute Idee. Ja, werde ich auch mal so mitnehmen und unserem Megawatt mal sagen. Das, wie gesagt, ist eine sehr gute Idee, ja.
Ja, ist ja auch wenig Aufwand. Also ich sag mal, immer wenn du das nächste Mal eine Tour machst, hast du dann einfach so einen laminierten Dings dabei mit einem QR-Code, mit einem PayPal-Konto oder dann können die Leute quasi spenden, so in dieser Richtung. Ja,
ja genau. Ja.
Perfekt. Ich hatte noch 2 Sachen, vielleicht auch so einen Appell an alle Zuhörer. Ja, also ich sag mal, wir haben jetzt eben über Norwegen und Schweden gesprochen und da ist es ja tatsächlich so, da ist es ja im Gesetz verankert, dass man überall campen darf. Ja, genau. Du darfst sogar im Privatbesitz in den Vorgärten von Leuten darfst du theoretisch dein Zelt aufbauen. Ja?
So ist das, ja.
Das ist total krass. Und in Deutschland ist das quasi genau das Gegenteil. Du darfst quasi nirgendwo zelten oder campen. Also wildcampen auf jeden Fall nicht. Also es ist sehr, sehr schwierig und auch mit hohen Strafen. Naja, ich jetzt als alter Pfadfinder, der Gesetzesbrecher, wir haben das natürlich trotzdem gemacht. Für mich ist es jetzt, da muss jeder für sich selbst entscheiden, in welcher Form er das Risiko eingeht. Wir hatten halt immer mal wieder, irgendwie sind wir auf einen Förster gestoßen oder so, der dann gesagt hat, hier, jetzt Zelte abbauen und ab dafür. Ich glaube, es geht halt auch letztendlich darum, dass man den Umgang zur Natur, also den Umgang im Wald oder da, wo wir sind, so schonend behandeln, wie möglich ist. Also bitte immer den Müll mitnehmen. Das ist so was, wo ich sage, das kann nicht sein, wie oft ich im Wald einfach irgendwie Müll finde. Es ist wirklich nicht viel Arbeit. Wenn ich es mitnehme, also wenn ich es mit in den Wald bringen kann, kann ich es auch wieder mit rausnehmen. Und wenn es geht, ja, auch hier diese, auch es fängt bei Zigarettenstummel an. Ja, auch da nimmt man sich eine kleine Schale mit oder so, tut das rein und schmeißt nachher die Mülltonne. Ja. Im Zweifel nimmt man sich sogar eine kleine Mülltüte mit und sammelt den Müll. Auch das ist möglich. Und dann hatten wir eben das Thema Feuer im Wald. Genau. Auch da den Appell, bevor man das einfach macht, sollte man sich das vielleicht beibringen lassen. Ja? Also Feuer ist nicht gleich Feuer. Und auch da, ich war immer der Spezi fürs Thema Feuer. Auch mal vielleicht, wie gesagt, wenn man jemanden kennt, der einem das beibringen kann, da gibt es viele Informationen im Internet, wo man das lernen kann, wie man eine richtige Feuerstelle macht, dass sie auch keine Gefahr ist. Ja? Also ich glaube, die Leute unterschätzen das. Da muss es nur ein bisschen windig sein, wenn es draußen trocken ist. Wenn du die Feuerstelle nicht richtig aufgebaut hast, kommt ein Wind und schon stehst du im Waldbrand.
Ganz genau.
Also
sehr guter Hinweis, das stimmt, ja.
Wie gesagt, es ist relativ simpel, da präventiv vorzugehen und damit, ich sag mal, einfach da sich zu sensibilisieren und zu sagen, okay, ich habe vor, das zu machen, dann möchte ich zumindest wissen, wie kann ich das so machen, dass es auch für keinen eine Gefahr ist, wir die Natur auch nicht zerstören, wir die Tiere nicht in ihrem Raum einschränken. Das machen wir schon zu Genüge, indem wir überall bauen und dass wir dann da zumindest sagen, okay, ich hole mir dieses Wissen, damit ich es so mache, dass es im Einklang der Natur ist.
Genau, deswegen ist man jetzt hergegangen und macht diese Trekkingplätze, ne? Dass die Leute auch wirklich dann Möglichkeiten haben zu übernachten und wie gesagt, eine Feuerstelle schon da haben, ne, und auch ein Trunkloch da haben. Ne.
Ja, das
Was man
ist
leider
cool.
feststellen muss, weil ja sehr viele dieses Jahr oder die letzten Jahre gewandert sind, wie du schon gesagt hast, mit dem Müll. Das ist ganz extrem. Und natürlich auch die Leute, die Schilder sammeln, ne, die Wegmarkierungen abmontieren
Oh,
oder so,
nicht
die
dein
mitnehmen.
Ernst.
Ne.
Unglaublich, ne? Das ist
Das ist wirklich
richtig.
unglaublich, weil, sagen wir, das ist ja die Orientierung für die Leute. Ne? Wenn das dann fehlt, fällt das natürlich wieder auf uns zurück. Dann werden wir wieder beschimpft, wir hätten schlecht markiert. Und das
Ja,
stimmt einfach
da
nicht.
müsste
Das
man da
war
theoretisch echt hingehen und die Schilder so hoch aufhängen, dass man die nicht abbauen kann. Aber
genau,
das ist ja
genau.
echt, das ist ja so traurig, ja,
Ja,
ehrlich.
vor
Aber
allem, weil man
auch
sich ja fragt, was
genauso.
macht man damit, ne? Also.
Ja, die sammeln das halt oder haben es auch schon mal zum Schluss von der Tour dann irgendwo hingeworfen. Also es gibt Sachen, die glaubt man gar nicht. Ne? Und was auch noch zu empfehlen ist, dass man auf den Wegen bleibt. Ne? Das ist ganz wichtig, gerade in den Biosphärenreservaten oder Naturschutzgebieten soll man bitte nur auf den Wege bleiben. Ne?
Ja, da steckt auch mehr dahinter, als man das oft glaubt, ne? Das
Ja,
hat gar
ja.
nichts mit Wissen zu tun, sondern naja, es ist nicht ohne Grund ein Naturschutzgebiet,
Ganz
ne?
genau, ganz genau.
Da hat man dann irgendwelche Sachen an den Füßen oder an den Schuhen und dann trägt man die irgendwo in den Wald, wie auch immer. Da weiß man gar nicht, was man da anrichtet.
So ist
Ja,
das.
mega spannend. Also geht mir ein Herz auf. Herzlichen Dank, Uwe, für diesen mega klasse Talk. Das hat mir echt viel Spaß gemacht.
Super, mir auch. Hat mich auch gefreut.
Ja, ich hätte noch eine Standardfrage zum Abschluss.
Ja.
Was machst du denn mal, wenn du chillen willst?
Wenn ich chillen will, dann fahre ich mit meiner Frau mal 14 Tage ans Meer und dann wird wirklich mal gechillt und ein Buch gelesen oder über Gebiete was gelesen oder ein Wanderbuch gelesen und da chillen wir wirklich mal 14 Tage. Lass die Füße ruhen.
Ach,
Ja,
stark. ganz ohne Wandern geht es nicht, aber es wird zumindest dann nicht selber ausgeführt.
genau. Ich suche mir dann meist so ein Hotel, wo man dann auch mal ein Mountainbike leihen kann und eine kleine Tour machen kann.
Okay, cool.
Cool. Ja,
Bisschen
das hört sich
Bewegung muss
schon.
sein. Ne?
Ja, dann habe ich auch zu danken. Vielen Dank, dass das wirklich so umfangreich und so ein wirklich gutes Gespräch auch geworden ist. Ja, sind ja hier durchgestapft in einem Affenzahn. Ja, perfekt. Das war echt ein tolles und lehrreiches Gespräch. Vielen Dank dir.
Ja, ich danke euch auch. Es hat mich gefreut. Ja,
Ja, in diesem Sinne, chill mal kurz.
jo,
Ja,
chill
chill
mal
mal kurz.
kurz.
Alles klar. Dann viel Erfolg noch weiterhin. Ne?
Bis dann.
Ciao.
Ciao.